Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Wenn es in der Popkultur um Armut geht, dann ist diese Figur nicht weit. Der Proll, der Harzer, der arbeitslose Sozialschmarotzer, White Trash eben, egal ob in Film und Fernsehen, in der Musik oder, wie wir gleich auch noch hören werden, sogar in Computerspielen. Armut ist ein Stigma, über das selbst Betroffene peinlich berührt schweigen. Warum eigentlich? Wie konnte aus dem ehrenwerten Marxischen Proletarier der verachtete Proll werden? Einer, der uns im Fernsehen gerne so vorgestellt wird.
Für die beiden Hartz-IV-Empfänger Maria und Alex steht Arbeit nicht auf dem Plan. Mit drei Kindern sind sie ihrer Meinung nach genug beschäftigt.
Für 8,50 Euro die Stunde gehe ich nicht arbeiten.
Ich kann mich persönlich noch nicht von meinen Kindern lösen, um arbeiten zu gehen. Also bleibe ich lieber zu Hause.
Die Frage, Arbeit lohnt sich in Deutschland? Nein.
Und deshalb beziehen die beiden 23-Jährigen lieber zusammen monatlich 1.500 Euro vom Amt, als sich um Arbeit zu kümmern.
Eine Szene aus der RTL2-Sendung Armes Deutschland, die ganz typisch ist für das Bild, das von Hartz-IV-Empfängern im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Das jedenfalls beobachtet Agatha Kremplewski vom Online-Magazin Watson und schreibt regelmäßig darüber. Herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Erstmal so eine Art Bestandsaufnahme, Frau Kremplewski. Es gibt erstaunlich viele Fernsehformate zum Thema Armut. Welche sind die bekanntesten und welche ärgern Sie besonders?
Also ganz groß ist natürlich die Sendung, die jetzt gerade schon eingespielt wurde, Armes Deutschland von RTL 2. Aber mittlerweile, ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, gibt es eine relativ große Bandbreite von verschiedenen Formaten. Da gibt es sowas wie Harz und Herzlich. Da gibt es dann solche sogenannten Sozialexperimente wie Plötzlich arm, plötzlich reich, wo dann reiche Menschen gegen arme Menschen erzählt werden. Es gibt jetzt neuerdings auch Vera unterwegs. Also es gibt eine ganze Menge von Sendungen, die alle mehr oder weniger ähnlich funktionieren und die angeblich den typischen Alltag von Menschen in prekären Lebenslagen zeigen sollen.
Wie wird denn da Armut gezeigt und vor allem, was sind da so die Ursachen für Armut? Gibt es da klare Klischees, Bilder, die immer wieder so erzählt werden?
Also das Problem, glaube ich, bei der Darstellung ist in der Regel, dass eben Ursachen eigentlich immer außen vor bleiben. Es werden immer stark emotional aufgeladene Einzelschicksale präsentiert, die von dem strukturellen Problem Armut ablenken. Und da werden dann oftmals eben die guten Armen erzählt oder auch die bösen Armen erzählt. Die bösen Armen sind dann eben die sich weigern, arbeiten zu gehen, die faul sind, die ungebildet dargestellt werden, die teilweise sogar kriminell sind. Und die natürlich beim Zuschauer dann sehr viele negative Emotionen erzeugen, wie Wut, wie Ärger. Und dann gibt es auch die guten Armen, das sind dann oft die Menschen, die sich im Niedriglohnsektor abarbeiten und mit denen wir eher Mitleid haben.
Die Familie, die wir da zu Beginn gehört haben, die musste sich dann im Netz wirklich übel beschimpfen lassen. Dieser Hauptprotagonist Alex, der fühlte sich aber auch vollkommen falsch wiedergegeben, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Man fragt sich, wie entstehen solche Sendungen überhaupt und warum geben sich die Protagonisten überhaupt dafür her?
Also jetzt beim Beispiel Alex, ich hatte mit dem Protagonisten ja, nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde, nachdem Armes Deutschland ausgestrahlt wurde, Kontakt und habe ihn auch nach seinen Beweggründen gefragt, warum er da mitgemacht hat überhaupt. Bei ihm waren es vor allem, er hat es als Motivation gesehen. Er dachte, wenn er jetzt bei so einer Sendung mitmacht, kommt er quasi aus dem Quark raus, er durchbricht seine Monotonie, er bekommt nochmal neuen Antrieb. Und natürlich ist der finanzielle Aspekt auch ein Grund.
Und ich glaube, ihm wurde aber auch gar nicht so wirklich vorher gesagt, für welches Format er überhaupt interviewt wurde, ne?
Genau, es ist wohl oftmals so, dass die Sendungen unter einem Arbeitstitel laufen und dann hinterher das Material eben dort verwendet wird, wo es gebraucht wird.
2011 brachte es ein Hartz-IV-Empfänger namens Arno Dübel zu negativer Berühmtheit mit Sätzen wie diesen.
Das ist Deutschlands frechster Arbeitsloser. Arno Dübel will einfach nicht arbeiten. Auf keinen Fall. Und das schon fast sein ganzes Leben lang. Dübel ist Kettenraucher, sitzt den ganzen Tag auf seinem grünen Sofa, schaut fern. Sein ständiger Begleiter ist Hund Jackie. Um den muss er sich ja schließlich auch noch kümmern.
Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt noch arbeiten würde, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht.
Der Arno Dübel, der wurde dann regelrecht durch die Talkshows gereicht und der sorgte natürlich auch für entsprechende Empörung, ähnlich wie die Figur Florida Rolf. Warum sind diese Figuren so massentauglich? Was ist so faszinierend an ihnen?
Also natürlich laden diese Figuren extrem viele negative Emotionen auf sich und vereinen sehr, sehr viele Klischees miteinander. Jetzt zum Beispiel Arno Dübel, der hat einen Hund natürlich, der raucht ohne Ende, der sitzt den ganzen Tag nur auf seinem Sofa und guckt fern. Da werden sehr viele negative Eigenschaften in dieser einen Figur vereint, ohne dass gefragt wird, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Also es wird ja kein Überbau geschaffen, in dem ich diese Figur sehen kann. Es wird mir einfach nur die negative Konsequenz präsentiert und dann komme ich natürlich schnell dazu zu denken, dieser Mensch ist schlecht, dieser Mensch ist selbst schuld an seinem Schicksal und es wird eine sehr, sehr leichte Projektionsfläche für meinen eigenen Frust.
Hm. Die Journalistin Tammy Wolf, die hat bei Bento einen Artikel veröffentlicht, da lobt sie Formate wie Armes Deutschland oder Harz und Herzlich richtig gehen, weil diese Formate überhaupt erstmal diese Menschen zeigen und nicht immer nur zu bemitleidenswerten Objekten machen würden, wie es klassische Sozialreportagen ADA 37 Grad zum Beispiel täten. Sie schreibt, ihre Protagonisten dürfen mehr sein als monatliches Budget. Sie dürfen unsympathisch und egoistisch sein oder hingebungsvolle Väter. Sie dürfen falsche Entscheidungen treffen. Schreibt also Tammy Wolf aus eigener Anschauung, denn sie hat selbst auch unter ähnlichen Bedingungen lange gelebt. Sehen Sie das ähnlich wie Tammy Wolf?
Jein. Also ich kann verstehen, dass man es gut heißt, dass Armut ein Gesicht bekommt, weil ansonsten wird die Diskussion zu abstrakt und geht zu weit von unserer Lebensrealität weg. Das heißt, wir brauchen Beispiele, die nah am Leben erzählt sind. Trotzdem finde ich, dass man bei diesen Beispielen immer diesen erklärenden Überbau braucht. Also ich brauche immer eine Erklärung, warum dieser Fall von Armut jetzt so stattfindet, wie er stattfindet. Ansonsten wird es einfach nur ein negatives Einzelschicksal, über das ich mich irgendwie abreagieren kann oder das ich bemitleiden kann. Es bringt mir am Ende einfach nichts, es ist nicht konstruktiv.
Agatha Kremplewski schreibt regelmäßig im Online-Magazin Watson über das Hartz-IV-Fernsehen, Armutsporn, wie sie es nennt. Und beim Blick auf die Popmusik, da kommen wir natürlich am Hip-Hop nicht vorbei. Kein Wunder, denn der ist ja so eine Art soziale Reportage oder wenigstens als Sozialreportage mal gestartet über das, was im Ghetto in der Hood so los ist, was da schiefläuft. Für deutsche Verhältnisse ist es natürlich weniger das Ghetto als vielmehr der Block, hier besungen von Sido.
Steig ein, ich will dir was zeigen, yeah. Den Platz, an dem sich meine Leute rumtreiben. Aha. Hohe Häuser, dicke Luft, ein paar Bäume, aha. Menschen auf Drogen, hier platzen Träume. Wir hier im Viertel kommen klar mit diesem Leben, yeah. Ich hab alle meine Freunde aus dieser Gegend. Hab doch keine Angst vor dem Typ mit dem Schlagring. Er ist zwar ein bisschen verrückt, doch ich mag ihn. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine
Straße. So sieht das aus bei Sido. Azadeh Peshman ist hier Kollegin und Hip-Hop-Spezialistin, man kann sagen in Theorie und Praxis. Ist Sido typisch dafür, wie Armut und prekäre Lebenswelt so im Hip-Hop dargestellt werden? Was würden Sie sagen?
Ja und nein, würde ich sagen. Also zum einen natürlich ja so ein positiver Bezug irgendwie und auch so ein bisschen klischeebehaftet. Das ist schon definitiv sehr typisch, würde ich sagen. Aber also Sido hat auf jeden Fall nicht so dieses, ich fahre jetzt irgendwie mit meinem Lamborghini vor und habe ganz viele halbnackte Frauen im Hintergrund. Also das ist so ein bisschen entgegen dem Klischee auf jeden Fall. Aber also so gerade dieser positive Bezug und auch diese Reproduktion von dem Klischee, dass es natürlich irgendwie in einer Plattenbausiedlung sehr viel um Kriminalität und um Drogen geht, das würde ich schon sagen, entspricht so dem klassischen Bild, ja.
Aber dann kommt ja oft eben noch was on top, nämlich dieses Stereotyp von der Kombination Arm und Reich. Also da ist das Ghetto als Kulisse sozusagen, der Plattenbau, aber dann hat man es halt geschafft und fährt da eben mit seinem Lamborghini und trägt die Gucci-Klamotten und den Goldschmuck. Warum? Warum braucht es dieses Doppel? Was ist da Ihre Erklärung?
Also Gangster-Rap, darauf bezieht sich ja auch eigentlich das, also so der Hauptteil, wenn man sich jetzt diese, ja, diese Klischees auch anguckt in den Videos, in den Texten, dann ist das in erster Linie Gangster-Rap so. Und der lebt quasi vom Materialismus und vom Individualismus in erster Linie. Und das bedeutet eben, dass man es geschafft hat. Also dass man es vor allem irgendwann da raus schafft. Also man will da ja auch nicht bleiben. Und so kommt das zustande, dass man eben die, in Anführungsstrichen, Errungenschaften wirklich so präsentiert und auch wirklich sagt, ich habe es geschafft, ich bin wer. Also es geht in erster Linie auch um so ein identitätsstiftendes Merkmal in dem Fall.
Ja, wie wichtig, würden Sie sagen, ist dieser Klassenstolz grundsätzlich? Also das scheint ja doch ein Feld, wenigstens kommt mir das so vor im Hip-Hop, das zur Abwechslung mal nicht so funktioniert, dass es eben da zur Abwechslung mal nicht uncool ist, von ganz unten zu kommen. Sido ist ja, glaube ich, ein gutes Beispiel. Der ist ja authentisch im Grunde auch wirklich dort aufgewachsen, in dieser Platte, von der er singt. Ich glaube, er ist sogar Rom. Er hat sich wirklich hochgearbeitet. Aber es gibt ja auch das Gegenteil, diese feinen Zehlendorfer Gymnasiasten, die sich dann gerne als Ghetto-Kids aus dem Plattenbau ausgeben. Aus Gründen der berühmten Glaubwürdigkeit, des Street-Credibility. Aber das Proletarische steht erstmal wirklich für das Unverfälschte, für das Authentische. Ist im Hip-Hop eigentlich nur befugt mitzumachen, wer von ganz unten kommt?
Nein, definitiv nicht. Also gerade im Gangster-Rap ist es auf jeden Fall auch nicht so, dass alle Menschen, die da irgendwie mitspielen, Vorstrafenregister haben, was voll ist oder so. Also das ist definitiv nicht so. Und das ist nicht nur in Deutschland nicht so, das ist auch in den USA nicht so. Also das beste Beispiel, Kanye West, ist auch ein ziemlich großer Name, auch wenn heutzutage vielleicht mit anderen Schlagzeilen als noch vor einigen Jahren, als er angefangen hat und ziemlich erfolgreiche Alben irgendwie rausgebracht hat. Aber der kommt auch irgendwie nicht aus einer Sozialbausiedlung aus Brooklyn oder so. Der ist das komplette Gegenteil und ist ein ziemlich anerkannter Rapstar. Aber ich glaube auch, dass es in diesem Genre, vor allem im Gangster-Rap, vor allem auch darum geht, dass man nur dann in der Arbeiterklasse sein darf und auch nur das nach außen tragen darf, wenn man eben die eingängigen Klischees reproduziert. Also niemand würde jetzt irgendwie sagen, dass oder niemand würde es gut heißen, wenn jetzt ein Rapper daherkommt und vielleicht die ganze Struktur dahinter irgendwie in den Vordergrund stellt und eben nicht dieses Individualistische und Materialistische so besingt, sage ich jetzt mal, oder rappt.
Hierzulande ist ja Deutschrap das derzeit mit Abstand erfolgreichste Genre in den Charts, mit Texten, die gespickt sind von Rassismus, Sexismus, Homophobie, Antisemitismus. Jetzt hat ja eigentlich Hip-Hop gestartet als Sprachrohr für die Entrechteten und Armen. Was ist davon geblieben? Also man hat ja, kann ja den Eindruck haben, im Grunde ist wenigstens Deutschrap ja in erster Linie reaktionär bzw. neoliberal dieser Tage.
Ich glaube, es gibt immer beides. Also es gibt auch in Deutschland Rapper, die andere Form von Hip-Hop machen, wo es eben nicht darum geht, um dieses Materialistische oder um dieses Individualistische und auch das, ja, also es gibt auch durchaus Rapper, die dem Kapitalismus als System irgendwie kritisch gegenüberstehen, also Disaster aus Hamburg zum Beispiel. Es gibt jemand wie Amewu, der eigentlich schon von Beginn an ziemlich sozialkritische Texte auch schreibt. Also es ist nicht so, als wäre das irgendwie, ja, als würde das für das gesamte Genre gelten. Es ist natürlich das, was sich kommerziell am allerbesten verkauft, ist natürlich das, was irgendwie sehr, sehr klischeehaft irgendwie wirkt und was eben auch so dieses, ja, dieses Vorurteil immer wieder bestätigt, wenn du nur hart genug arbeitest, dann schaffst du es nach oben und dann fängst du an zu rappen und dann gründest du dein eigenes Label und dann bist du extrem erfolgreich und verdienst viel Geld und kommst eben auch raus aus der Plattenbausiedlung. Aber das ist eben, also das ist nur ein Teil der Szene. Es ist eben der sichtbarere Teil, würde ich sagen. Und deshalb fallen die anderen Künstler, die sehr gute Musik machen und eben nicht in dieses Bild passen, so ein bisschen hinten runter.
Also die Peshman über Armut und die Bilder von Armut im Hip-Hop. Ganz herzlichen Dank. Bei Themen wie Rassismus oder Sexismus, da scheint sich langsam, aber sicher doch ein echter Wandel in der Popkultur abzuzeichnen. Beim sogenannten Klassismus, also bei der Frage, ob und wie weit jemand durch seinen wirtschaftlichen Hintergrund diskriminiert wird, da herrscht auffallend oft Stille. Oder wir erleben das komplette Gegenteil. Die Figur des Armen, des Harzers wird als schaurig schöne Folie genommen, wie in diesem Computerspiel zum Beispiel. Das Spiel BAM Simulator, das bisher nur angekündigt ist, das treibt das Ganze wirklich auf die Spitze. In Ego-Shooter-Optik grunzt da ein Bummeland, wie ihn die Beschreibung so hübsch verharmlost, durchs Leben. Faktisch ein biertrinkender Obdachloser, der kotzt, herumtorkelt, der andere mit Flaschen bewirft, Taubenschwärme auf Polizisten abrichtet. Christian Huberts ist Kulturwissenschaftler, Redakteur des Gamer-Magazins WASP und er betreibt den Podcast Pure Player. Willkommen im Kompressor.
Hallo.
Ist das Beispiel BAM Simulator repräsentativ dafür, wie Arme in Computerspielen dargestellt werden?
Also es handelt sich schon um ein Extrembeispiel, aber es ist jetzt ganz sicher nicht die Regel. Allerdings gibt es auch viele weitere Beispiele in der Richtung. Zum Beispiel veröffentlichte 2007 eine Hamburger Werbeagentur das sogenannte Penner-Game, ein Online-Spiel, so eine Art Wirtschaftssimulation, in der man ja zum Beispiel durch Flaschen sammeln seinen Penner, den man sich selbst gebaut hat, quasi zu Ruhm führt. Allerdings entkommt man der Armut dort nie, sondern man wird dann einfach nur zum König unter den Obdachlosen. Die Entwickler selbst sagen, es wäre Satire, mit der sie ja zur Diskussion anregen wollen, aber das halte ich für eher fragwürdig.
Welche Stereotypen sind Ihnen sonst noch aufgefallen, untergekommen? Was ist so typisch?
Also was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass es so gewisse Gruppen, dass die gar nicht auftauchen. Also so was wie der Hartz-IV-Empfänger, sowas, was man noch als relative Armut bezeichnen würde. Meistens hat man eben dann schon die extremeren Formen von Armut, die man oft sieht. Vor allen Dingen Obdachlose, die stellen dann in der Regel, wenn sie nicht zur Hauptperson werden, so eine Art Hintergrund da für die Abenteuer eines Helden, entweder indem sie halt so für das Stadtbild vervollständigen oder als Gelegenheit für die Helden der Spiele dienen, eben was Gutes zu tun und sie aus ihrer misslichen Lage befreien, aus der sie sich offenbar nicht selbst befreien können.
Ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, also Spiele sind ja angewiesen auf Stereotypen, da muss es ja dieses Plakative geben, das Schwarz-Weiße, das muss verständlich sein, da müssen Emotionen bedient werden, das darf oder muss vielleicht sogar unterkomplex sein. Ist diese Tendenz zu diesem Rollenbild nicht möglicherweise auch einfach schon angelegt im Spiel selbst?
Das kann man schon sagen. Man muss ja in Spielen oft schnelle Entscheidungen treffen, man muss sich schnell orientieren können. Und da haben sich dann in der Geschichte, in der Entwicklung des Computerspiels eben ja so Techniken rausgebildet, wo man sehr stark auf vor allem visuelle Stereotype setzt. Beim Umgang mit Armut kommt auch noch ein anderer Faktor hinzu. So das gängige, die gängige Erwartung vieler Spielenden an Spiele ist eben, dass sie eine Ermächtigungsfantasie bieten, dass man dort selbst wirksam handeln kann. Das ist natürlich nichts, was man üblicherweise quasi in der Geschichte eines armen Menschen erwarten würde. Deswegen hat man in Computerspielen dann entweder eben mit Figuren zu tun, die so schon selbstmächtig sind, oder dann wie im BAM-Simulator mit Obdachlosen, deren Alkoholismus dann aber plötzlich kein Problem mehr ist, sondern eher so eine Art magische Superkraft, mit der sie quasi Chaos stiften in dieser virtuellen Stadt.
Jetzt geht es in Ihrem Podcast ja auch eben nicht nur um die Inhalte, sondern auch um die Menschen, die Spiele produzieren, die selbst spielen. Und auf den ersten Blick gilt ja auch wieder im Klischeekatalog dieses Bild, dass Kinder armer Leute ihre Freizeit meistens vorm Flachbildschirm rumbringen. Oder da taucht immer wieder auf dieses Bild vom verwahrlosten, ewig zockenden Nachwuchs an der Konsole. Stimmt dieses Bild A und ist das Spielen überhaupt gleichermaßen für alle möglich und erschwinglich?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass es da so ein bisschen an konkreten Zahlen fehlt, um das jetzt sehr konkret zu machen. Aber man kann auch sagen, dass Computerspiele gesellschaftlich mittlerweile so verbreitet sind, dass man sagen kann, eigentlich wird in allen Schichten gespielt. Aber offensichtlich ist natürlich auch, dass Spielhardware, Spielkonsolen und auch die Spielen selbst teilweise dann doch noch sehr teuer sind, was dazu führt, dass diese eben sich nicht jeder leisten kann. Und umgekehrt Spiele, die zum Beispiel kostenlos angeboten werden, dann eben oft mit versteckten Kosten dann plötzlich aufwarten oder glücksspielartigen Elementen aufwarten, die dann oft auch besonders auf jene Menschen abzielen, die ohnehin schon ein Problem haben, da ja, einfach zum Opfer zu fallen solcher Glücksspielmechaniken.
Und auf der anderen Seite, also auf Seite der Entwickler, das ist ja wirklich auch ein Traumjob, so wie Influencer oder sowas. Wie durchlässig ist dieses Berufsbild eigentlich? Kann das jeder werden?
Jein, muss man vielleicht sagen. Mittlerweile gibt es ein paar staatliche Hochschulen, die da hingegen Ausbildung anbieten. Es gibt auch private Hochschulen, die akkreditiert sind, sodass man dort BAföG bekommt. Das heißt, es ist nicht mehr eine Karriere, die völlig ausgeschlossen ist für Menschen, die jetzt eher aus einem prekären Hintergrund kommen. Aber es ist natürlich nach wie vor schwer. Man braucht teure Hardware, die Studiengänge, die privaten, die kosten eben auch Geld. Und dort gibt es dann ja nur so Heftpflaster für das Problem, dass dann halt Einzelnen kann dann vielleicht mal geholfen werden, diese Karriere trotzdem zu starten. Aber in der Regel, wenn man sich die Spielindustrie anguckt, dann hat man dort schon eher Menschen aus der Mittelschicht, die dort Spiele produzieren. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum bestimmte Themen und Perspektiven dann auch nicht vorkommen in den Spielen selbst.
Christian Huberts, Kulturwissenschaftler und Betreiber des sehr hörenswerten Podcasts Pur Player über Armut und Computerspiele. Im Kompressor geht es heute darum, wie Armut in der Popkultur dargestellt wird. Und da haben wir uns gerade beispielhaft angeschaut. Die Bereiche Fernsehen, die Gameswelt und die Hip-Hop-Kultur mit meinen Kollegen Azadeh Peshman, Redakteurin hier beim Deutschlandfunk Kultur, mit Agatha Kremlewski vom Online-Magazin Watson und mit dem Journalisten und Kulturwissenschaftler Christian Huberts. Armut und Hartz IV sind in den Medien präsent im Diskurs. Wenn wir uns jetzt mal umschauen, im Feuilleton, in Popmagazinen wie solchen wie diesen, da wird es aber doch ausgesprochen wenig thematisiert, gerade im Vergleich zu Themen wie Rassismus, zu Feminismus, zu LGBT-Themen. Woran liegt das, also die Peshman?
Also ich denke, das liegt in der ersten Linie auch daran, dass die Menschen, die in Redaktionen sitzen, aber auch die Menschen, die den Diskurs mitbestimmen, also in sämtlichen Kulturinstitutionen, dann sind es doch eher Menschen, die aus der Mittel- und Oberschicht kommen. Und darüber wird auch nicht viel geredet. Das wird einfach für selbstverständlich gehalten. Das ist so mein Eindruck. Und um überhaupt an diesem Diskurs teilzunehmen oder Teil dessen zu werden oder sich überhaupt zu beteiligen, muss man ja auch erstmal ziemlich viel unbezahlte Arbeit machen. Also das ist im Kulturbetrieb genauso wie auch im Journalismus. Und das kann sich in der Regel jemand, der ja aus der Arbeiterklasse kommt, nicht unbedingt leisten.
Hm. In der Massenkultur, Popkultur sieht es anders aus. Also da haben wir durchaus Bilder von dem Armen herumgeistern und auch sehr, sehr erfolgreich in Fernsehsendungen, bei Privatsendern vor allem. Jetzt bleibt ja die Frage, warum schauen so gerne Menschen Armen zu, die möglicherweise ja auch selbst arm sind oder vielleicht nicht ganz so arm, Agatha Kremlewski?
Ich glaube, das liegt einerseits daran, dass Armut nun mal ein großes Thema ist erstmal, also für jeden. Jeder ist in irgendeiner Form irgendwann mal in Berührung mit Armut gekommen, sei es auch nur, weil man sie gesehen hat. Und man hat natürlich eine sehr große Angst vor Armut auch. Insofern finden wir jeder irgendwo einen emotionalen Berührungspunkt. Und der kann sich dann negativ oder positiv auswerten. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel arme Menschen im Fernsehen anschaue, die eben besonders zugespitzt und besonders verzerrt dargestellt werden, dann ist das natürlich eine wunderbare Projektionsfläche für meinen eigenen Frust, für meinen eigenen Stress, den ich vielleicht gerade erlebe. Oder aber ich kann mich auch positiv vielleicht mit den Menschen identifizieren, weil die ja genauso hart arbeiten wie ich und ich mich dadurch vielleicht auch besser fühlen kann. Also,
wobei, wenn wir gerade auch oft diese ganzen, besonders in den sozialen Medien, doch sehr, sehr virulenten, negativen Äußerungen eingehen, dann kann man ja schon den Eindruck gewinnen, dass das Ganze so einer Logik folgt, wie eben, weiß ich, nach unten treten, nach oben buckeln. Also als würde man sich da auch wirklich nochmal erheben können über die es vielleicht noch schlimmer getroffen hat, oder?
Ich glaube auch, also wie das nun mal meistens so ist, der Hass tritt natürlich lauter und stärker hervor als die mitleidigen Gefühle. Und bestimmt findet man da auch manchmal eine gewisse Befriedigung da drin, Menschen zu sehen, denen es schlechter geht und von denen man meint, die haben auch selber Schuld dran. ich selber würde das ja besser machen in der Situation.
Mhm. Wir haben über diese oft ja doch auch sehr ambivalente Figur des Armen, des Harzers gesprochen. Und das ist ja eine Figur, die ist eben beides. Also die ist abstoßend und anziehend gleichermaßen. Würden Sie sagen können, das eine überwiegt doch klar? Wie ist das zum Beispiel in der Computer-Gamer-Szene?
Können Sie die Frage nochmal wiederholen?
Also ist es wirklich so, wenn man sich diese Figur anschaut, dass man wirklich sagen kann, in der Populärkultur ist das negative Bild ganz, ganz, ganz klar überwiegend? Oder gibt es da auch gerade vielleicht im Computerspiel doch auch so ein paar Heroen, die sozusagen sich durch die Armut durchkämpfen?
Na, wirkliche Heroen kann man nicht sagen. Also natürlich gibt es in Spielen wie der Grand Theft Auto-Reihe dann immer wieder so auch die Figuren, die quasi aus der urbanen schwarzen Unterschicht kommen. Aber die kämpfen sich dann eben relativ reibungslos nach oben, weil sie eben dieser, einfach dieser Grunderzählung des Computerspiels folgen. Es gibt dann eher so im Independent-Gaming-Bereich viele Beispiele, wo dann auch eben Privatpersonen auch so ein bisschen autobiografisch Spiele machen. Eins, was mir einfällt, ist zum Beispiel Card Life. Da hat ein Indie-Game-Entwickler ein Spiel gemacht, in dem man quasi so eine Art Verkaufsstand leiten muss als prekär lebende Person, zum Beispiel als alleinerziehende Mutter. Und das ist also ein Spiel, wo es eben absolut nicht einfach fällt, diesen Weg irgendwie zu gehen, wo man permanent strukturelle Hürden überwinden muss und dadurch eben dann auch als Spielender vielleicht mitbekommt, dass eben Armut nichts ist, was jetzt unbedingt was mit Faulheit oder so zu tun hat, sondern eben mit Hürden, die Menschen überwinden müssen und die sie vielleicht ab einem gewissen Punkt auch einfach nicht mehr schaffen, weil es zu viele sind.
Wenn wir unsere Genre vergleichen, also die Narrative, die da von Armut rumgeistern, von diesem vielleicht auch selbstgemachten Elend, würden Sie sagen, das entspricht sich ungefähr so in den Bereichen, die wir jetzt besprochen haben, Fernsehen, Games, Kultur, Hip-Hop? Ich habe den Eindruck, im Hip-Hop, da kommen die Armen, um sie mal so zu nennen, noch eigentlich immer am besten weg, oder?
Naja, würde ich nicht sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es vor allem auch im Rap auch so ist, dass es wirklich alles nur auf dieser Leistungslüge basiert und auf dieses Individualistische. Also mit der Leistungslüge meine ich vor allem, dass diesen Mythos, wenn du hart arbeitest, dann schaffst du das auch. Also diese ganzen strukturellen Hürden, die werden eigentlich gar nicht thematisiert oder kaum. Natürlich nur, also klar, es gibt auch Songs, wo es dann auch um strukturelle Ausschlüsse irgendwie geht, aber so im Großen und Ganzen kommt das eigentlich kaum vor.
Agata Gramjewski, sehen Sie auch vielleicht möglicherweise eine Veränderung? Wir haben ja eingangs so ein paar Töne gehört aus so typischen, wie Sie es nennen, Harz-Porn, Armuts-Porn-Sendungen. Können Sie möglicherweise doch eine Entwicklung absehen, dass es inzwischen ein vielleicht doch auch differenzierteres Bild von Armut gibt im deutschen Fernsehen?
Ich habe eher den Eindruck, dass das Bild weniger differenziert wird. Also, dass es eher gang und gäbe wird, dass wir Armut als Unterhaltungsshow darstellen können und dass wir da immer mehr verschiedene Formate finden, um diese Armut spielerisch darzustellen. Und leider wird in dieser spielerischen Darstellung einfach immer wieder vergessen, die strukturellen Probleme dahinter zu zeigen. Das ist so ähnlich, wie Frau Peschmann das gerade erklärt hat mit dem Hip-Hop, dass es alles sehr individualistisch ist und Armut als strukturelles Problem überhaupt nicht im Vordergrund steht. Also wir sprechen über arme Menschen, aber wir sprechen nicht über Armut.
Nun gibt es ja, das haben Sie gerade auch völlig zu Recht gesagt, Frau Peschmann, in den Redaktionen ausgesprochen, wenige Kolleginnen und Kollegen, die sich selbst auch aus der Deckung wagen, die selbst auch sagen, ich kenne das aus eigener Anschauung, ich komme auch aus einem Haushalt, da war Hartz IV ein Thema beispielsweise. Sollte das möglicherweise häufiger passieren? Ist das vielleicht ein Weg, um dieses Thema einfach auch grundsätzlich in den Redaktionen bekannter zu machen, um auch im Journalismus, in Medien, bei Multiplikatoren, wie wir das ja auch sind, wirklich einfach eine größere Differenziertheit hinzukriegen? Ist das vielleicht ein Weg?
Ich glaube, es ist eine Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass es unbedingt zwangsweise so sein muss, weil es ist ja dann natürlich auch immer noch Armut ist nun mal stark stigmatisiert. Es ist, glaube ich, auch eine gewisse Hürde, sich da so persönlich aus der Deckung zu wagen und darüber zu sprechen, wenn man selbst in Armut aufgewachsen ist. Ich glaube, man kann es schwierig einfordern. Es wird bestimmt helfen, um bestimmte Klischees einfach zu hinterfragen oder einfach mit bestimmten Klischees auch aufzuräumen und um zu zeigen, es gibt sehr, sehr viele andere Gesichter von Armut als den typischen faulen, kriminellen Hartz-IV-Empfänger.
Ich würde sogar ehrlich gesagt dagegen plädieren, dass sich die Menschen irgendwie aus der Deckung wagen und so viel von sich selbst preisgeben. Also warum macht das eigentlich nicht die Mehrheit? Warum sagen nicht die anderen, was für Privilegien sie eigentlich haben und womit sie aufgewachsen sind? Also ich glaube, dass das vor allem nicht passiert, weil man sich dann vielleicht eingestehen müsste, dass eben nicht das, was man erreicht hat, nur auf Leistung beruht, sondern eben auch auf Beziehungen, auf Kontakte, auf diese ganzen Sachen, die vor allem Menschen, die jetzt der Arbeiterklasse angehören, eben nicht haben. Und ich glaube, dann kommt man auch dem strukturellen Problem viel näher, als wenn sich jetzt irgendwie individuell jemand irgendwie als ich bin mit Hartz IV aufgewachsen, irgendwie komplett outet und irgendwie total viel von dem Privatleben preisgibt, wohingegen alle anderen dann irgendwie nichts machen.
Mhm. Bei Ihnen, Frau Kamblassi, ist das ja durchaus also autobiografisch gefärbt. Ihr Schreiben, Ihr Recherchieren über diese Art Fernsehen. Würden Sie dagegen reden?
Schwierig. Oder, also ich kann sagen, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man versuchen sollte, auch diese strukturellen Probleme oder soziale Ungleichheit nicht nur von unten herauf aufzuarbeiten, sondern auch von oben herab, sage ich mal. Das fände ich auch durchaus sinnvoll. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite habe ich schon den Eindruck, dass, also oder zumindest habe ich selber so die persönliche Erfahrung gemacht, dass wenn ich über Aufwachsen mit Hartz IV spreche oder wenn ich über Familienmitglieder spreche, die Hartz IV beziehen, dass das durchaus positive Resonanzen auch hat und dass Menschen, die sich eben von den gängigen Klischees nicht vertreten fühlen, auch nochmal mehr verstanden fühlen und dann sich auch trauen, aus ihrer Deckung herauszutreten. Also man räumt so ein bisschen auf mit dieser Peinlichkeitsmarkierung von Armut.
Armut in der Popkultur war unser Thema in dieser Kompressorsendung. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste, an Agata Kremplewski vom Online-Magazin Watson, an den Kulturwissenschaftler Christian Hubert und an Asa D. Peschman hier aus unserer Kompressor-Redaktion. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.